Bitte wenden.
Gerade wenn man in der Welt der großen Konzerne arbeitet, kommt man oft sehr schnell sehr weit nach oben. Und während die einen noch in der WG-Küche sitzen und mit dem Dreigang-Fahrrad durch die Stadt fahren, zum Beispiel ich, fahren andere in dem Alter, naja.
Mit Ende 20 hatte ich dann meinen Mercedes-Schlüssel in der Hand. hat mich zuerst sogar gesträubt dagegen, weil es mir total peinlich war, Mercedes zu fahren. Aber irgendwann mal habe ich mir dann gedacht, so what? Gehört dazu zum Paket.
Mit Ende 20 war Andrea also auf dem direkten Weg, zu einem Yuppie-Klischee zu werden. Mit fetten Dienstwagen und grauen Hosenanzügen. Betonung auf war.
Am Beginn meines Konzerndaseins kauft man sich so graue Anzüge, die habe ich jetzt gerade kürzlich alle ausgemistet und ich finde die so ätzend, also unvorstellbar, jemals im Leben wieder sowas zu tragen.
Weil richtig glücklich war sie in dieser Firmenwelt nicht. Und an dem Tag, wo ihr der Betriebsrat zum 10-jährigen Firmenjubiläum gratuliert und sagt, ja, jetzt haben sie ja nur mehr 30 Jahre bis zur Pension, da denkt sich Andrea,
was tue ich hier eigentlich und will ich das auch noch den Rest meines Lebens tun?
Mein Name ist Irmi Wutscher und in diesem Podcast Bitte wenden treffe ich Menschen, die so quasi in der Mitte des Lebens nochmal beruflich neu anfangen oder halt eine große Änderung angehen. Heute spreche ich mit Andrea.
Ich bin Andrea Gutmann und mein Beruf ist, Menschen zu unterstützen, ihren beruflichen Weg zu finden.
Andrea Gutmann ist 2010 aus ihrem alten Beruf ausgestiegen. Sie war Personalerin bei einem großen internationalen Konzern. Seit 2011 ist sie selbstständig und berät Menschen beim Berufseinstieg oder beim Berufsumstieg. Andrea ist also doppelt interessant für den Podcast, weil sie selbst umgestiegen ist, aber auch schon einige hundert Menschen beraten hat und deswegen viele Geschichten kennt und vielleicht sogar Trends. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Punkt, wo Andrea aus dem Leben mit dem grauen Anzug und dem Dienstwagen aussteigt. Wie bist du zu dieser Entscheidung gekommen? War das ein Gefühl, also wo man irgendwie auf einmal hat das Gefühl, okay, es geht jetzt nicht mehr, da hast du eine Pro-Kontra-Liste gemacht oder also bist du es rational angegangen? Gibt es eine Situation? Gibt es ein, ich weiß nicht, Sorgen dazu oder so?
Also es war eben, wie gesagt, ein schleichender Prozess, ja, der sich immer breiter gemacht hat in meinem Kopf. Ja, der Wunsch, eben was anderes noch im Leben zu machen, wo man vielleicht mehr bewegen kann, wo man mehr Impact hat, wo man mehr Sinn findet auch. Ja, vielleicht auch noch ein Erlebnis, wo es eigentlich dann für mich klar geworden ist, das war eigentlich die Zeit vor meiner Kündigung, habe ich eine Reise gemacht. Ich war in Indien, das ist ein Klassiker.
Spirituelle Inputs? Oder?
In Indien auf der Sinnsuche. Nein, es war eine Wanderung. Und zwar war es eine zweiwöchige Wanderung im Himalaya. Und wir sind da wirklich, also wir sind da zwei Wochen fernab von allem gewesen. Also da waren keine Menschen, außer unser Bergführer. Und wir waren, ja, in Summe waren wir zu fünft und waren zwei Wochen weg von der Zivilisation. Und jeder ist so seinen Gedanken nachgegangen während der Wanderung untertags. Teilweise hat man auch die anderen gar nicht gesehen. Und wir waren da ziemlich hoch oben auch. Also wir sind bis auf 5000 Meter gekommen. Und in dieser Höhe, in dieser fernab von dieser Zivilisation, war es für mich auf einmal komplett klar, was ich machen muss. Das war davor total diffus immer. Und dann war es ganz klar für mich, ich muss diesen Weg gehen und habe das dann auch, habe mir dann vorgenommen, ich komme zurück von meiner Reise und am ersten Tag gehe ich ins Büro meiner Chefin und sage ihr, dass ich gehe, weil ansonsten verlässt mich wieder der Mut. Mhm. Und habe es dann wirklich durchgezogen, bin zurückgekommen und habe gesagt, ich gehe, weil ich genau gewusst habe, wenn ich wieder 3-4 Wochen im Alltagsstrudel bin, dann verlässt mich der Mut.
Okay, das habe ich jetzt schon öfter gehört hier. Es dauert lange und brodelt in einem die Unzufriedenheit, die Frustration. Und dann geht's mit der Kündigung auf einmal schnell. Das hat zum Beispiel auch Lena gesagt in Folge 1 von Bitte wenden. Wenn du es noch nicht gehört hast, hörst dir doch an. Auch eine super spannende Geschichte. Und wenn du schon dabei bist, abonnier doch den Podcast oder gib mir eine Bewertung. Andrea lebt eigentlich in Bregenz. Wir haben uns in Wien zum Interview getroffen, als sie für einen Workshop da war. Weil weder ich noch sie ein Büro haben, wollten wir ins Kaffeehaus. Und nachdem wir uns getroffen haben, suchen wir mal wahrscheinlich 20 Minuten lang ein Kaffeehaus, wo keine Musik spielt und wo es sonst nicht so laut ist und so weiter, damit wir einfach das Interview aufnehmen können. Irgendwann hat ein Besitzer von einer kleinen Kaffeebar und Rösterei Mitleid mit uns. Er selber sagt, er braucht zum Arbeiten Musik und pfeift gerne.
Da hinten, ah. So, und dann setzt sie
okay. Ah, cool, super, danke. Ja. Aber er öffnet uns ein Hinterzimmer zum Interview machen, wo sich übrigens auch wieder ein Coworking-Space versteckt. Also solche Coworking-Spaces scheinen irgendwie der Ort zu sein, an den dieser Podcast mich führt. Ein bisschen hört man deswegen auch noch das Café im Hintergrund von der Aufnahme. Aber jetzt wieder zurück zu Andreas' Geschichte. Wie macht man eigentlich so jung so schnell Karriere? Es beginnt mit der Wirtschaftsuni und einem internationalen Konzern, nämlich Airbus.
Ich habe also ein WU-Studium gemacht und dann ist natürlich die klassische Vision, man geht in ein Industrieunternehmen oder noch besser zu einer Unternehmensberatung, was ich mir heute auch als Horrorvision vorstelle. Aber so ist es, wenn man von der Uni kommt, da hat man so seine Bilder, was man damit macht, so war es bei mir auch. Und ich bin eben nach einer Auslandsstation in Paris, bin ich dann eben in einem internationalen Konzern gelandet, also kann man ja sagen, welcher das ist. Das war bei Airbus, also in der Luft- und Raumfahrt, sehr international über mehrere Länder. Und das war super spannend. Also ich bin vom ersten Tag an alle 2-3 Wochen im Flieger gesessen, nach Paris, nach Spanien, Firmen-Events, auf irgendeiner Ranch in Spanien, eben klassisches graues Business-Kostüm, Geschäftswagen, der kam dann auch relativ rasch, schon sehr jung. Also ich hatte vor, glaube ich, mit Ende 20 hatte ich dann meinen Mercedes-Schlüssel in der Hand. hat mich zuerst sogar gesträubt dagegen, weil es mir total peinlich war, Mercedes zu fahren. Aber irgendwann mal habe ich mir dann gedacht, so what, gehört dazu zum Paket. Und der Tank war immer voll, bin in der Welt rumgechattet, war sehr international, sehr spannend. Es ging auch immer nach oben in der Karriereleiter. Es war eigentlich nie schwierig, man ist so nach oben quasi mehr oder weniger gestolpert, ohne groß drüber nachzudenken. Und ja, und dann kam dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, ja, war es das eigentlich? Oder gibt es vielleicht doch noch was anderes?
Und die Tätigkeit an und für sich, da ging es um Recruiting und Personalmanagement. Also du hast geschaut, welche Leute passen zu diesem Konzern und ich weiß nicht, Teams-Zusammenstellung oder so. Das ist doch eigentlich etwas, was durchaus auch in so großen Organisationen recht interessant sein kann, denke ich mir mal.
Ja, genau. Es war auch wirklich interessant. Es war eine sehr spannende Zeit. Ich bin da auch in einem frisch fusionierten Unternehmen gelandet. Das heißt, da sind neue Unternehmen gegründet worden, internationale Teams aufgestellt worden. Ich hatte immer eigentlich internationale Chefs aus anderen Ländern. Es war super spannend. Meine Aufgabe war immer Personalwesen, also unterschiedlichste Personalthemen. Das war zunächst mal eher strategischer Natur, interne Beratungseinheit, wo wir so Prozesse begleitet haben, eben diesen Merger-Prozess begleitet haben. Dann war ich für die interne Kommunikation zuständig. Da haben wir das Intranet gebaut, haben ein Mitarbeitermagazin gemacht, auch in mehreren Ländern, mehrere Sprachen. Und bei mir war dann eher, das ist Operative, von dem du gesprochen hast, kam dann eher gegen Ende. Da war ich dann tatsächlich auch Personalleiterin von der Tochterfirma, habe Leute eingestellt, habe Gehaltsverhandlungen gemacht, jährliche Mitarbeitergespräche, Prozesse begleitet, Personalentwicklungsprozesse und diese ganzen Matrix-Themen, wo man für den Konzern irgendwelche Folien ausfüllt.
Okay. Ist dann mehr so für Papiere, die man ausfüllt, als dass man. Also ich denke mir ja immer, also wenn man mit Leuten reden kann und sagen, okay, was interessiert dich, wo möchtest du hin und sie dabei begleiten, das stelle ich mir doch sehr spannend vor auch. Aber war das dann da eigentlich auch mehr auf dem Papier der Fall als in Wirklichkeit, oder?
Also das wäre auch meine eigentliche Aufgabe gewesen, mich um die Mitarbeiter dieser Tochterfirma zu kümmern. Aber da war schlichtweg die Zeit nicht da, also nicht ausreichend da. Und das hat mich echt frustriert, weil die standen natürlich auf der Matte und wollten mit mir reden. Und ich hatte nur sehr wenig Zeit, weil eben dieses ganze Konzerngedöns da mich tagtäglich überrollt hat.
Andrea steckt also fest in diesem Daily Business und diesem vielen Papierkram und kann eigentlich gar nicht so viel mit Menschen machen, wie sie möchte. Und genau, dann kommt eben dieses besagte 10-Jahres-Jubiläum.
Und diese Vision vom Leben, das eben weiterhin so 30 Jahre noch zu machen, das hat mir irgendwie nicht gereicht. Und ich hatte dann auch keine Antwort, keine konkrete Antwort parat. Und für mich war dann die einzige Antwort, wirklich auszusteigen und mal meinen Kopf frei zu machen. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe gekündigt und habe mir wirklich vorgenommen, ein Jahr lang nichts zu tun. Hatte mir ein bisschen was angespart und habe mir das wirklich zum Ziel gesetzt, ein Jahr lang erstmal kopffrei und dann, wenn er leer ist, neue Visionen zu entwickeln. Und das war auch eine gute Entscheidung. Ich sehe das auch oft bei den Kunden jetzt, dass man, wenn man irgendwo aussteigt, schnell wieder in was Neues reinrutscht, weil da kommen interessante Angebote, die Leute kriegen mit, dass man wechseln will, wechselbereit ist und dann, ja, machen wir das. Aber ich habe zuerst mal alles abgelehnt, auch obwohl es verlockend war, und das war genau der richtige Schritt, weil ich dann mir wirklich also fundiert überlegen konnte, was will ich eigentlich. Mhm. Und das aus dem Job herauszumachen war für mich ganz schwierig, weil mir hat die Vision gefehlt, mir hat die Zeit gefehlt und mein Kopf war einfach voll mit dem beruflichen Stress und Alltag.
Okay, also Andreas' Rezept für seinen Umstieg ist, dass man sich nicht sofort in was Neues stürzen soll. Das geht aber natürlich nur, wenn man ein Sicherheitsnetz hat. Also zum Beispiel was angespart vom vorigen Job oder die Möglichkeiten wie Bildungskarenz oder Sabbatical. So ist es ja auch immer wieder eine gute Gelegenheit, sich die eigene Jobgeschichte nochmal durch den Kopf gehen zu lassen, Abstand zu gewinnen. Das mache ich gerade ein bisschen. Andrea hatte eben auch so ein Sicherheitsnetz. Und sie erzählt, sie hat in den ersten 6 Monaten nach der Kündigung sich wirklich Zeit gelassen und sich lieber lang gehegte Träume erfüllt.
Ich war den ganzen Winter lang Skifahren, habe die Alpen überquert mit dem Fahrrad und Freunde besucht, Bücher gelesen, alles Mögliche, was mir so eingefallen ist. Habe meine Bucketlist, ich hatte wirklich eine Liste, die habe ich abgearbeitet mit Themen, die ich mir vorgenommen hatte. Das habe ich wirklich sukzessive umgesetzt. Das würde ich auch jedem empfehlen, weil die Zeit ist so schnell vorbei und man ist dann frustriert, wenn die Zeit vorbei ist und man eigentlich nichts auf die Reihe gebracht hat. Also ich habe mir wirklich meine Projekte auch im Vorfeld aufgeschrieben, geplant und dann umgesetzt. Und dann so langsam kamen dann wieder habe ich gemerkt, macht sich jetzt im Kopf meine berufliche Zukunft breiter. Und bei mir hat sich das dann relativ rasch auch herausgestellt, dass es sich um das Thema berufliche Perspektiven, Visionen entwickeln, weil ich selber in dem Thema festgesteckt bin, weil ich eine personale Vergangenheit hatte und gemerkt habe, eben, das ist nicht nur mein Thema, sondern von ganz vielen Menschen das Thema.
Ja, und es ist auch das Thema von diesem Podcast, nicht so überraschend. Ja, und es ist auch ein bisschen mein Thema. Ich denke auch viel darüber nach. Das Schöne ist, Andrea macht allen Mut, die sich die Frage stellen, ob sie nochmal was anderes machen sollen.
Das wird auch die Zukunft sein, generell unserer Arbeitswelt, dass wir so in so Lebensabschnitten denken, dass wir uns nicht mehr für ein Leben und für einen Job entscheiden, sondern dass wir uns einfach mal für die nächsten 10 Jahre aufstellen. Ich finde, das wird auch der Arbeitsmarkt fordern, weil viele Jobs sterben aus, und zwar schneller, als wir denken. Und es entstehen neue, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und das birgt ganz viele Chancen mit sich. Und deswegen finde ich auch, dass es ein bisschen Druck aus der Thematik nimmt, weil ich arbeite auch mit jungen Menschen, die sind so um die 17, die haben totale Panik, die falsche Entscheidung zu treffen. Die sind überfordert von dieser Vielzahl an endlosen Studiengängen, Angeboten, wo man sich auch gar nichts mehr darunter vorstellen kann. Und ich sage dann immer, nehmt den Stress raus, entscheidet euch für was jetzt passt, weil in 10 Jahren schaut es eh wieder anders aus. Also so in Lebensabschnitten zu denken. Okay. Und so war es bei mir auch.
Andrea hat gemeinsam mit einer Partnerin ihr Unternehmen Plan A gegründet, das verschiedenste Formen von Berufsberatung anbietet. Sowohl zum einen die gerade erwähnten Schülerinnen, aber auch Leute, die schon einen Beruf haben und umsteigen wollen. In der Form berät Andrea schon seit 8 Jahren und hat auch ein paar interessante Geschichten erlebt.
Manchmal ist vielleicht nur ein Arbeitgeberwechsel nötig oder sind kleinere Stellschrauben und manchmal sind es halt dann doch die größeren Würfe. Aber diese größeren Würfe möchte ich eigentlich gar nicht überstrapazieren, weil die auch oft Angst machen und den Mut nehmen vor, weil man dann immer meint, ja, ich brauche jetzt auch den kompletten Neustart.
Kannst du sagen, ich weiß nicht, also das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber sind es 20% komplette Umstiege, 80% ist ungefähr im gleichen Bereich, aber man braucht nur ein Wechsel oder sowas?
Das ist eine gute Frage. Da müsste ich mal die Statistik auswerten. Ich habe jetzt inzwischen schon mehrere hundert Menschen beraten, wie viel da tatsächlich so in der Abstufung neue Würfe sind und wie viele. Aber ich würde eher mal sagen, die, wie du sagst, eben die breitere Masse ist schon, sind es schon Umstiege, aber vielleicht kleinere Stellschrauben. Das können eben Branchenwechsel sein oder ein Output von der Beratung war zum Beispiel auch mal, dass eine Kundin ist einfach umgezogen, die ist in der Beratung raufgekommen, dass sie am falschen Ort lebt und ist dann von den Wiener Vororten, ist sie in die Stadt reingezogen und auf einmal hat ihr der Job Spaß gemacht.
Okay.
Witzig.
Ja.
Also es geht einfach darum, sich mal mit einem ganzheitlichen Blick damit auseinanderzusetzen, was ist mir eigentlich wichtig und da kommen dann eben oft auch andere Themen zutage.
Was ist so einer der schrägsten Wechsel? Kannst du so ein Extrembeispiel nennen oder ein lustiges vielleicht?
Großer Wurf war zum Beispiel, der war Frühstückskellner, der hat in einem Hotel Frühstücksservice gemacht und hat dann nach der Beratung zwei große Themen begonnen. Der hat eine Schmiedlehre begonnen und zwar spezialisiert auf Messer, weil er so ein Messerfreak war. Und hat parallel dazu, es war auch ein Ortswechsel dabei, ist aus der Stadt rausgezogen, hat sich einen alten Bauernhof gekauft und baut dort jetzt Bio-Produkte an, die er auch verarbeitet und wiederum verkauft. Mhm. Das war wirklich die schöne Geschichte, wo es einen krassen Wechsel gab. Aber wie gesagt, es sind eher die Ausnahmen.
Was sind Sachen, die du nicht mehr hören kannst? Also ich weiß nicht, der Klassiker, ich möchte eine Bar eröffnen.
Genau, das ist der Klassiker, genau so ein Ort, wie wir jetzt hier sitzen. So, ich glaube, so stellen sich die Menschen auch vor. So ein kleines romantisches Café, wo man dann selber drinsteht und Kuchen bäckt und den Cappuccino mixt. Das ist, also kommt ganz oft, diese romantische Vorstellung vom eigenen Café, von der eigenen Bar. Das kann ich wirklich nicht mehr hören. Thema Yoga kommt auch ganz oft, da habe ich auch eine kuriose Geschichte, eben um zu zeigen, dass es diesen vermeintlichen Traumjob gar nicht gibt, sondern man muss selber einfach herausfinden, wo man da steht und wo man landet. Eine Yoga-Lehrerin, die eigentlich, wo man für jeden einen Traumjob hat, die hatte sich einen Yoga-Hof am Land gekauft, also auch einen Bauernhof, den zum Yoga-Studio ausgebaut. Und dann dazu Retreats gemacht, Yogakurse und dann festgestellt, sie hält die Menschen nicht aus. Die kommen mir zu nahe, ich will keine Menschen sehen. Das nervt mich nur noch, hat dann tatsächlich das auch wieder verkauft und damit aufgehört. Also diese romantischen Vorstellungen entpuppen sich dann oft als gar nicht so romantisch oder nicht nachhaltig dauerhaft romantisch.
Da gibt es schon so Moden, oder? Im Backen war schon mal so Cupcakes und Cake Pops. Ich glaube, ein bisschen so Nähen, oder? So Kinderkleidung und schöne Stoffe, Yoga. Also lustigerweise gibt es ja dann da so Modedinger, die auch irgendwie gerade hip sind oder so, oder? Beobachtest du sonst noch irgendwelche Moden in diesen Selbstständigkeitswünschen?
Ja, was ich sehr stark feststelle, und das ist aber, glaube ich, einfach, dass das auf der anderen Seite des Gras immer grüner ist, dass man das, was man momentan nicht im Job verwirklicht hat, dann auch sucht, ist, dass viele Menschen gern was mit den Händen machen möchten. Insbesondere, wenn sie total intellektuell arbeiten, dass sie dann sagen, boah, ich würde gern einfach was mit den Händen machen, wo am Ende des Tages ein Stück Stoff oder was Gebasteltes oder ein Kuchen dabei rauskommt. Auch gestern Abend habe ich mit einer Frau unterhalten, super spannende Frau, die wissenschaftlich arbeitet, Vorträge hält, Trainings, Workshops etc. Und das aber mit einem schweren Thema, schwerer Inhalt, das war das Thema Gender-Thematik. Ja. Und die hat gesagt, ich will einfach mal was Schönes machen. Also ein Thema, das leicht ist. Und das heißt nur Goldschmiedearbeit oder irgendeinen schönen Stoff zusammennähen, weil meine intellektuelle Tätigkeit, die ist einfach schwer. Also so ein bisschen Leichtigkeit auch mal zu machen mit den Händen.
Ja.
Also das finde ich ganz spannend. Aber ja, umgekehrt hatte ich kürzlich einen Tischler bei mir, der sagt, er will mehr im Büro sitzen. Also es ist immer, das, was einem fehlt oder was man gerade nicht ausgefüllt hat, dass man das dann auch sucht. Und oft ist eben auch, das ist auch oft ein Output von den Beratungen, einfach mal zu sagen, ich mache was in meiner Freizeit. Ich fange wieder ein Musikinstrument an oder ich gehe in einen Nähkurs und hole mir dort meine haptische Befriedigung. Und dann macht mir mein anderer Job wieder mehr Spaß, weil das Gesamtpaket wieder passt.
Das klingt jetzt ein bisschen sehr einfach. Aber wir wissen ja nicht, was die Leute da sonst noch besprochen haben und mit welchen Problemen die gekommen sind. Ja, und für mich klingt es auch noch nach so einer Geschichte, die da dahinter steht, dass vielleicht manchmal einfach die Erwartung an den Job zu groß ist. Also so wie es immer heißt, dass Beziehungen heutzutage viel mehr erfüllen müssen, als sie eigentlich können. Hat man auch viel mehr Erwartungen an den Job, dass der viel mehr bieten soll als ein Job, das einfach kann.
Genau. Aber wo zieht man dann die Linie und sagt, ja, ich bin unglücklich, weil das wirklich nicht passt? Oder ich hänge da einem Idealbild nach, das so gar nicht stimmt? Kannst du das ausmachen in der Beratung?
Das Ganze als Gesamtpaket zu definieren und da verschiedene Lebensbereiche auch zu sehen. Klar, wir fokussieren uns in der Beratung auf den Beruf, aber wie gesagt, es können auch andere Themen rauskommen. Also Partnerwechsel weiß ich noch nicht, ob wir ausgelöst haben in der Beratung, aber den Ortswechsel haben wir schon ausgelöst. Manchmal sind es auch andere Baustellen, die eher persönlicher Natur sind, wo ich dann auch an meine Grenzen stoße, aber generell eine Grenze zu ziehen, ist schwierig. Also jeder Fall, und das macht meine Arbeit auch so spannend, ist ein Einzelfall. Mhm. Und deswegen wird es auch nie Fahrt werden, weil es ist nie Routine. Und es ist eine komplexe Thematik, das unterschätzen viele auch.
Okay, aber vielleicht jetzt mal wieder zurück zu einer konkreten Geschichte. Andrea selbst hat ja den Konzernjob aufgegeben und sie ist jetzt selbstständig. Da kommt ja zwangsläufig irgendwann die Frage nach der Kohle.
Eine Frage, die ich den Leuten immer hier stelle, und es ist eine Frage, über die man nicht so viel spricht in Österreich und nicht alle beantworten sie, können sie vielleicht auch noch nicht dann beantworten, ist, wie sieht das kohlemäßig aus? Also war der Sprung, also quasi war das ein großer Sprung nach unten? Geht sich das aus? Musstest du eine Zeit lang mal so richtig sparen? Also gerade wenn man gründet, glaube ich, hast du auch Angst? Also hast du so Existenzängste, was Geld betrifft?
Ich war in einer Luxussituation, weil ich war 10 Jahre im Konzern. Ich konnte, wie gesagt, das Geld, das ich verdient habe, nicht ausgeben monatlich. Ich habe mir einen schönen Puffer erarbeitet. Und natürlich gibt es, ich war ja damals in München, gibt es ein soziales Netz, das gibt es genauso in Österreich, das einen auch auffängt. Ich bin dann direkt, also kurze Arbeitslosigkeit, musste ich mich anmelden, um dann in ein Gründungsprogramm zu gehen und war dann ein Jahr durch dieses Gründungsprogramm unterstützt, zusätzlich zu meinem Puffer, den ich dann eigentlich nie angeknabbert habe, zum Glück. Insofern war ich in einer Luxussituation und das ist schon einer der wichtigsten Punkte in der Arbeit, auch mit den Kunden, die finanziellen Rahmenbedingungen ganz am Anfang auch abzuchecken, weil wenn es wirklich an die Existenz geht und man monatlich vor der Frage steht, wo kommt mein Geld her, wie bezahle ich meine Miete, dann wird es keine nachhaltige Lösung sein, dann artet es in Panik aus. Und gerade in Österreich gibt es ja Statistiken, wenn dann die Sozialversicherungsthemen, die werden ja erst 2-3 Jahre später dann schlagkräftig, dass dann viele ihre Selbstständigkeit auch wieder aufgeben. Und deswegen ist es sehr wichtig, das fundiert anzugehen, das Thema. Also insofern, ich war in einer Luxussituation, hatte den Polster, das Jahr Gründungszuschuss und dann bin ich eigentlich relativ rasch gut gestartet, aber es waren schon Abstriche. Also ich hatte ja meinen Firmenwagen dann aufgegeben. Das war einer der härtesten Momente, als ich meinen Schlüssel abgeben musste und dann ohne Auto da stand. Bin dann tatsächlich
den Bus genommen dann nach Hause, oder?
Genau, habe den Bus nach Hause genommen und habe mir gedacht, oh Gott, was war denn das für eine scheiß Idee? Jetzt stehe ich hier da am Bahnhof und muss Zug fahren. Habe dann tatsächlich eine Freude dran gefunden. Bin 2 Jahre lang Bus gefahren und Zug gefahren. und habe jetzt keinen Mercedes mehr, aber ich brauche auch keinen und ich komme von A nach B und viele Dinge, wie gesagt, werden dann auch nicht mehr wichtig. Aber es sind, das muss man schon sagen, finanzielle Abstriche. Aber wie gesagt, ist es so, dass das dann auch nicht mehr wichtig ist, weil die Kompensationskäufe wegfallen und man irgendwie so generell ein bisschen Downshifting macht und draufkommt, was einem eigentlich wichtig ist.
Kompensationskäufe, vielleicht kennt das wer. Gerade wenn man einen stressigen Job hat und keine Zeit, um das Geld, ich weiß nicht, beim Reisen oder beim Ausgehen zu verbrauchen, dann kauft man sich halt Zeug, ohne dem man aber eigentlich auch auskommen würde. Andrea ist auf alle Fälle zufriedener so.
Und grundsätzlich kann ich sagen, ich bereue die Entscheidung keine Sekunde. Stellt es mir immer die Haare auf, wenn ich in so Konzernen drin bin. So ein bisschen Gänsehaut-Feeling, fast ein bisschen Mitleid auch für die Leute. Mhm. Und bin total froh, dass ich meinen Weg gegangen bin. Freue mich tagtäglich drüber, über meine Selbstständigkeit. Und du hattest gefragt, Existenzängste. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich danke meinen Eltern. Ich kenne das Gefühl nicht. Also ich kenne das Gefühl nicht und ich habe diesen festen Glauben dran, dass es immer gut gehen wird. Das klingt jetzt blöd, auch wenn mal irgendwie eine umsatzschwächere Zeit kommt. Und dann, das ist auch gut so, dass man wieder gechallenged wird. Und das ist nie ein Selbstläufer, die Selbstständigkeit. Das dachte ich eigentlich mal am Anfang. Irgendwann mal läuft das von selber, ist aber nicht so. Man muss sich immer wieder auf die Hinterbeine stellen. Man muss sich auch immer wieder neu definieren. Und das macht es ja auch spannend, dass man sich wieder neu positioniert, wieder neue Themen beginnt und sich auch immer wieder fragt, wo will ich eigentlich hin?
Wie gehst du mit Arbeitszeiten um? Weil ich meine, in so einem geregelten Job, man arbeitet von bis, man hat 5 Wochen Urlaub im Jahr, man hat dieses und jenes und gerade in der Selbstständigkeit kann man ja immer und rund um die Uhr arbeiten. Also setzt du dir da Grenzen? Tust du da irgendwie was dafür oder wie gehst du damit um?
Das ist ein schwieriges Thema, insbesondere auch, wenn man Homeoffice macht. Also wenn ich mit Kunden arbeite, bin ich im Büro und meine eigene Büro- oder Vorbereitungsarbeit mache ich oft von zu Hause. Und da merke ich dann, dass ich schlecht auch mit der Zeit umgehe und oft auch am Abend sitze. Das hatte ich in meiner Konzernzeit nicht. Also da bin ich rausgegangen und manchmal auch spät, aber ich habe wirklich meinen Kopf abgeschalten. Es ging am nächsten Tag weiter. Und dieses Abschalten fällt mir jetzt schwer. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema. Ich mache nicht mehr so gerne Urlaub. Das ist eigentlich so der Haupthaken, finde ich, an der Selbstständigkeit, dass ich einfach nicht mehr so gerne Urlaub mache. Nicht, weil ich das Geld nicht habe oder nicht ausgeben will, sondern weil ich das Gefühl habe, klar, man verdient in der Zeit nichts. Es gibt kein Urlaubsgeld. Und es ist einfach dann danach auch zeitverzögert. Und man hat immer das Gefühl, man verpasst was oder da kommen jetzt wichtige Anfragen rein, die man nicht beantworten kann. Und also seit ich selbstständig bin, mache ich immer nur noch so wochenweise Urlaub und das frustriert mich eigentlich, aber man kann nur bei sich selber anfangen, muss sich selber an der Nase nehmen. Und was ich auch noch nicht gut schaffe, aber das wird langsam besser, dass ich mir so Rosinentage rauspicke, dass wenn ich keine Kundentermine da sind und das Wetter ist schön und es gibt Pulverschnee, dass ich in der Früh dann sage, und ich gehe jetzt heute einen Tag Skifahren. Und wenn ich das dann durchziehe, dann fühle ich mich wieder König der Welt. Und ich denke, das ist so cool, ich bin mein eigener Herr. Aber das schaffe ich jetzt nach 6-7 Jahren ab und zu mal und muss mich sehr erziehen.
Vielen Dank, trotz der Kaffeesuche. Wir hören in deinem Hintergrund noch kichern und pfeifen.
Er hat vielleicht seinen Traum verwirklicht. Ja, wir sollten ihn mal fragen. Ja. Das romantische Café.
Genau. Trotz der Kaffeesuche, dass wir es noch dann geschafft haben und jetzt das Interview. Also vielen Dank.
Gerne.
Ja, der Besitzer von der Espresso-Bar, der uns da so freundlich aufgenommen hat, der wollte nicht in diesem Podcast auftreten. Aber er hat sich einen Shoutout verdient. Vielen Dank an die Espresso Bar Marien im 5. Bezirk in Wien. Im Internet zu finden sind die unter marien-espresso. Unter marien-espresso.at. Das war Bitte Wenden mit Andrea Gutmann. Sie unterstützt und berät Menschen, die sich beruflich verändern möchten. Was sie macht und wie sie das macht, findest du auf ihrer Website plan-ag.net. Das hier ist Bitte Wenden, der Podcast, der sich auch mit Menschen beschäftigt, die im Beruf noch einmal was Neues anpacken.
Und nächstes Mal bei Bitte Wenden spreche ich mit Gabi. Sie hat Personalabbau in der Bank genutzt, um den Absprung zu machen und Logopädie zu studieren. Hast du auch eine interessante Geschichte zum Thema beruflich neu anfangen? Schreib mir doch an irmi@potspot.at. Bis zum nächsten Mal und nicht verfahren!
Please turn over.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Potspot, Verein für Hörkultur. Redaktion und Moderation Irmi Wutscher. Großen Dank an Lukas Lottersberger für die Grafik und die Hilfe beim Hosting. Und großen Dank auch an Conny Ritzer für das Feedback zu dieser Folge. Die Musik in diesem Podcast kommt von Le Gang. Die Songs heißen I Don't Need You to Say Anything, Drops in Mind und I Was Nothing. Sie sind unter der Creative Commons Lizenz 3.0 an Portet erschienen. Du findest sie auf Le Gang's Soundcloud, der da lautet soundcloud.com/thisislegang, alles klein und zusammen.
Eine Produktion von Potspot.